Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 487.
Es ist 7.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu.
Mit Fabian. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen. Und heute Morgen geht's als erstes mal ums Benehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Eltern haben mir früher immer, wenn ich irgendwo anders war zum Beispiel, gesagt, benimm dich, Fabian. Aber warum ist es so? Also warum müssen wir uns gut benehmen, gerade wenn wir woanders als zu Hause sind? Was meint ihr?
Ich würde das jetzt nicht so toll finden, wenn irgendeine Mutter von meiner besten Freundin denken würde, unerzogen, und eigentlich möchte ich nicht so gerne, dass sie mit meiner Tochter spielt.
Man könnte ja halt auch einen schlechten Eindruck bei den Eltern hinterlassen, wenn man sich schlecht benimmt. Dann könnten die anderen Leute halt denken, was sind das für Eltern?
Gutes Benehmen ist wichtig, alleine schon, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber was ist es eigentlich, gutes Benehmen? Und wer bestimmt überhaupt, was sich gehört und was sich eben nicht gehört? In unserem Kakadu-Podcast haben Lisa und ich versucht, genau diese Frage zu klären. Unsere Kakadu-Podcasts, die gibt's ja im Netz, also www.kakadu.de, in der Deutschlandfunk-Audiothek und manchmal auch sonntags morgens bei euch im Radio auf Deutschlandfunk Kultur. Zum Beispiel heute, was ist gutes Benehmen, der Kakadu-Podcast mit Lisa und mir.
Fabian, benimm dich.
Ich finde, gutes Benehmen ist, wenn man gut Messer und Gabel benutzt.
Schlechtes Benehmen ist, wenn man direkt über dem Teller hängt.
Man soll nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute zeigen.
Schlechtes Benehmen ist, wenn man mit vollem Mund spricht.
Schlechtes Benehmen ist, wenn man hustet und nicht die Hand vormacht.
Und Lisa, was davon hast du alles schon gemacht?
Also ich habe bestimmt schon öfters gehustet, ohne die Hand vom Mund zu nehmen, oder auch mit Fingern gegessen. Und ich habe auch sehr oft mit vollem Mund gesprochen.
Ich glaube, ich habe tatsächlich schon alles gemacht, was die Kinder da gemacht haben. Willkommen zum Kakadu Kinder Podcast. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich bin Fabian.
Und ich bin Lisa.
Und wir versuchen ja immer eine Frage für euch zu beantworten. Worum es heute geht, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Heute klären wir die Frage:
Was ist gutes Benehmen?
Wir klären nicht nur, was gutes Benehmen ist, wir gucken auch, wie ihr euch gut benehmt und ob es überhaupt immer so sinnvoll ist, sich gut zu benehmen.
Lisa, gibt's irgendeine Regel, irgendwas, wo dir mal jemand gesagt hat, benimm dich so und so, und du denkst dir die ganze Zeit, das ist so ein Quatsch, so möchte ich mich überhaupt nicht benehmen. Warum gibt's diese Regel überhaupt?
Ja, ich verstehe nicht ganz, warum man kein Kaugummi im Unterricht kauen darf. Also ich weiß, man versteht einen dann nicht so gut, aber ich finde, damit kann man besser nachdenken.
Das ist, glaube ich, sogar belegt, dass man mit Kaugummi kauen besser nachdenken kann, weil das Gehirn besser durchblutet wird. Und was sagen deine Lehrer, warum darf man das nicht?
Weil dann alle Kaugummi haben wollen und weil man dann zum Beispiel, wenn man jetzt Englischunterricht hat oder Deutsch, weil man dann nicht so gut verstanden wird.
Und da frage ich mich direkt, was meinst du eigentlich? Wie lernen wir das? Also was gutes und was schlechtes Benehmen ist? Woher wissen wir das?
Ich glaube, man kriegt das viel von Eltern oder von der Gesellschaft mit, was auch andere Leute machen.
Also bei mir war es auch ganz klar, die Spielregeln für gutes Benehmen, die sind von meinen Eltern gekommen. Auch Kakadu-Kind Lena kennt das gut.
Wenn ich jetzt irgendwie was Ekliges mache oder so, sagen sie mir, dass sich das nicht gehört. Und wenn ich mich gut benehme oder so, sagen sie mir das auch, dass ich das gut gemacht habe. Und daher weiß ich halt, was okay ist und was nicht.
Wie man sich richtig benimmt, das kriegen wir alle von unseren Eltern beigebracht. Jetzt ist es aber auch so, dass wir alle die Regeln fürs Benehmen von unseren Eltern gelernt haben. Lisa, was meinst du denn, woher haben unsere Eltern die Regeln fürs Benehmen gelernt?
Vielleicht von ihren Eltern?
Und wahrscheinlich die dann wieder von ihren Eltern und die von ihren Eltern und die von ihren Eltern und so weiter. Aber irgendwoher müssen diese Spielregeln ja kommen, also wie man sich richtig benimmt. Was denkst du, woher kommt das, dass wir uns alle gleich benehmen hier in Deutschland?
Vielleicht wurde früher das einfach so festgelegt oder manche Leute hatten es einfach bestimmt, was gutes Benehmen ist und was nicht.
Ist eine gute Theorie. Ich weiß es nicht so ganz genau, wo die Regeln fürs Benehmen herkommen. Aber tatsächlich gibt es Forscher, die sich nur damit beschäftigen. Also die klären, wie man sich richtig benimmt und warum das wichtig ist. So eine Benimmexpertin ist Maike Slabby-Sante und die hat eine goldene Regel fürs Benehmen.
Das Allerwichtigste ist, dass sich die Menschen in meinem Beisein wohlfühlen. Und dann ist der Umgang gut. Und es ist gut und macht sicher und gibt Selbstsicherheit, wenn ich die Spielregeln kenne und beherrsche. Das gibt mir aber auch Sicherheit, wenn ich sage, jetzt werfe ich die mal ganz bewusst über Bord und trinke meine Cola aus der Flasche und nicht aus dem Glas. Weil wir hier eine lustige Party haben und da ist das einfach so.
Das sind ja bekanntlich die lustigsten Partys, also bei denen die Cola einfach aus der Flasche getrunken wird. Ich fasse nochmal zusammen. Es geht darum, dass andere sich wohlfühlen, wenn wir bei ihnen sind. Lisa, fühlst du dich gerade wohl?
Ja, ich fühle mich eigentlich wohl.
Und da habe ich Glück gehabt. Also, es gibt relativ viele Situationen, in denen wir einfach wissen, wie wir uns benehmen müssen, damit eben niemand einen schlechten Eindruck hat und es nicht peinlich ist. Es gibt aber auch super seltsame Situationen, in denen es irgendwie so gar nicht klar ist, wie wir uns richtig verhalten sollen. Zum Beispiel, wenn es um die Begrüßung geht, da weißt du ja ganz oft irgendwie nicht, gebe ich jetzt die Hand, umarme ich, sage ich hey, winke ich und dann kommt ganz oft so komischer Handschlag dabei raus.
Wir hören mal nach, wie die Kakadu-Kinder das machen.
Also meistens ist es dann schon das Kind, das da steht. Aber wenn es jetzt die Mutter ist, würde ich sagen, ich bin Lena und ich habe mich mit zum Beispiel Sarah verabredet. Und wenn es das Kind ist, dann würde ich sagen, hi, hier bin ich.
Ich begrüße meine Freunde eher mit hi und Hand geben. Das würde man dann, glaube ich, eher später machen, wenn man andere Leute kennenlernt. Wenn man jetzt irgendwo arbeitet halt. Ja, da geht man jetzt halt ja nicht zum Chef und sagt einmal hi.
Und Lisa, wie machst du das bei der Begrüßung?
Also meine besten Freunde umarme ich eigentlich immer. Aber zum Beispiel in so Situationen, wo ich so Leute sehe, die ich lange nicht mehr gesehen habe und mit denen ich jetzt auch nicht so richtig befreundet bin, da lächle ich die vielleicht einfach nur an oder gehe einfach auch manchmal dran vorbei, weil ich irgendwie dann nicht weiß, wie ich die jetzt begrüßen soll.
So, kommen wir jetzt zum absolut schwierigsten Part beim Benehmen, nämlich das Essen. Also ich glaube, nirgendwo kannst du so viele Fehler machen wie beim Essen. Zum Glück kennt Lisa sich aus. Lisa, wenn wir in einem feinen Restaurant sind, welche Benimmregeln gibt's da nochmal?
Also man sollte nicht mit vollem Mund reden und man sollte seine Hände nicht unter dem Tisch haben.
Nicht, echt nicht?
Also, und man sollte seinen Ellenbogen nicht abstützen und mit Messer und Gabel essen.
Hast du mal irgendwie so einen Kurs gemacht, wie man richtig isst?
Nein, das ist einfach nur das, was meine Eltern mir schon mal gesagt haben.
Ich bin tatsächlich als Kind mal zu so einem Kurs geschickt worden. Das hat aber nichts gebracht. Ich schneide zum Beispiel auch immer noch mit der linken Hand, obwohl ich Rechtshänder bin. Das darf man ja auch nicht. Bevor wir beiden hier losgehen, natürlich wie immer der Aufruf. Wir beantworten nämlich auch gerne eure Fragen. Was immer ihr wissen wollt, ihr könnt uns schreiben.
Schickt uns eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Und das war euer Kakadu-Podcast für heute. Das Märchen von der Feuerprinzessin, das hören wir uns auch gleich noch an. Aber vorher kommen jetzt hier erstmal noch die Nachrichten für Erwachsene. Wir hören uns alle in circa 5 Minuten wieder mit der Feuerprinzessin. Also, bleibt dran. Bis gleich.
Deutschlandfunk Kultur 8 Uhr. Die Nachrichten.
Die deutschen Landkreise lehnen die Pläne ab, wonach die Corona-Schutzmaßnahmen vereinheitlicht werden sollen. Der vorliegende Entwurf sei ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages Saga. Damit verlasse der Bund den Modus gemeinsamer Krisenbekämpfung. Es sei generell fraglich, ob man in einem Bundesgesetz passgenaue Lösungen für höchst unterschiedliche Situationen vor Ort vorschreiben könne. Der Bund schlägt unter anderem vor, dass es in Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben sollte. Schulschließungen ab einem Wert von 200. Mit den einheitlichen und verpflichtenden Regeln soll die dritte Corona-Welle gebrochen werden. Währenddessen ist die Inzidenz, die Zahl der neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, auf 129,2 gestiegen. Gestern lag der Wert bei 120,6. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut 17.855 bestätigte Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das waren knapp 5.700 mehr als vor einer Woche.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Als Begründer des Stoizismus gilt der Phönizier Zenon von Kition. Rund 300 Jahre vor Christus soll der wohlhabende Kaufmann bei einem Schiffsunglück alles verloren haben und landete in Athen. In einer Art vorzeitlichen Buchladen stieß er auf eine Schrift über Sokrates und wollte wissen, wo er Menschen wie ihn finden könnte. Der Besitzer zeigte auf einen vorbeilaufenden Mann, ihm sollte er folgen. Er wurde Zenons erster Lehrer, Krates von Theben. Als Kyniker lebte er bewusst in Armut, um innere Unabhängigkeit zu erlangen. Zenon lernte nach ihm, dann bei anderen, bis er seine eigene philosophische Schule entwickelte. Moderne Stoiker sind stolz darauf, dass ihre Philosophie einen großen Einfluss darauf hatte, was wir heute eine widerstandsfähige Psyche nennen. Basierend auf Seneca, Epiktet und Marc Aurel hat der Psychotherapeut Albert Ellis in den 1960ern die Theorie entwickelt, dass Emotionen auch Einstellungssache sind. Eine Art Grundelement der kognitiven Verhaltenstherapie. Gefühle nicht verdrängen, sondern verstehen. Mit den Stoikern kann man das üben. Die Angst anschauen, um sie zu überwinden. Seneca nannte es die Vorstellung des Bösen. Am Ende geht es um den ganz alltäglichen Kampf mit sich selbst. Warten hilft. 90 Sekunden, heißt es, hält eine starke Emotion an, bis man wieder klarer denken kann. Der Kanadier Davide Lazzari fand darin eine wichtige stoische Erkenntnis, dass er die Vergangenheit nicht ändern kann. Es klinge selbstverständlich, sagt er, aber es habe ihn wahnsinnig erleichtert. Die Stoa wird immer wieder mit dem Buddhismus verglichen. Das Schlimmste ist den Stoikern ohnehin nicht der Verlust von Geld oder Ansehen, ist weder Krankheit noch Schmerz. Das Schlimmste ist der Verlust des eigenen Charakters. Die Wertvorstellungen der Stoa, erzählt Philosophieprofessor Massimo Pigliucci, haben das Christentum erheblich mitgeprägt. Im Unterschied zu anderen Strömungen und Religionen aber hatte Dogmatik hier keinen Platz.
Im Gegensatz zu moderner Moralphilosophie ist die Antwort auf die Frage, in was für eine Gesellschaft wir leben sollten, immer: Es kommt drauf an. Die Stoiker geben keine spezifische Anleitung, weil sie wissen, dass die Welt zu kompliziert ist. Die einzige Anleitung, die sie geben, ist: Nutze deine Fähigkeit, logisch zu denken, und versuche auf Basis von Fakten vor Ort herauszufinden, was das Beste ist. Das kann unterschiedlich verargumentiert werden, aber Stoiker würden sagen, jede Form von Ungleichbehandlung unter Menschen ist nicht gut.
Vernunft und Fürsorge. Das Beste draus machen. Es ist die Selbstverständlichkeit der stoischen Philosophie, die mich ratlos macht und andererseits einiges erklärt. Es ist so einfach und doch so schwer. Damit kriegt sie ihr Publikum. Damit kriegt sie auch mich ein bisschen. Weil es sich gut anfühlt, positiv zu denken. Das eigene Leben nur daran zu messen, wie ich mit mir und anderen umgehe. Es heißt nicht umsonst, ich ärgere mich. Das kann ich doch wenigstens versuchen zu lassen. Und eigentlich ist das doch auch klar. Vieles davon machen wir automatisch. Wenn wir uns nach einem Streit vertragen, nach einer Enttäuschung weitermachen. Das automatisch Gute trainieren, um das automatisch Schlechte zu vermeiden. Vielleicht, denke ich, gilt das für uns alle. Es würde erklären, warum die Bewegung neue Anhänger findet. Philosophieprofessor Pigliucci verweist noch auf die Vernetzung über Social Media. Und er hat eine weitere Theorie.
Ich glaube, Menschen finden Trost in einer Philosophie, die erlaubt, sich zu orientieren und herauszufinden, wie man auf all das reagiert.
Nie schien die stoische Philosophie so nützlich wie in diesem Jahr, inmitten einer Pandemie. Sie verspricht keine Erleuchtung oder Erlösung, keinen Himmel, nur ein bisschen Zufriedenheit und überzeugt mit direkter Wirkung. Die Teilnehmer des Online-Kurses waren nach einer Woche laut Umfrage 2018 im Schnitt um 12% zufriedener als vorher. Insgesamt haben bis heute 20.000 Menschen daran teilgenommen. So wollen die Stoiker eine westliche Alternative zum Buddhismus bieten, eine atheistische zum Christentum und eine praktische zur Theorie.
Das war die Kraft der Vernunft, wie ich zur Stoikerin wurde, von Julia Vatavan.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Auch Justitia kann irren. Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede. Hier sitzt seit 2016 Georgius Spiro ein, rechtskräftig verurteilt wegen Mordes.
Ich heiße Georgius Spiro, bin 57 Jahre alt, griechischer Staatsbürger und seit 40 Jahre in Deutschland. Unternehmer und Familienvater oder Vater von 4 Söhnen.
Georgius Spiro soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet haben. Aus Ärger, Wut und aus Angst, dass sie ihm die Kinder wegnehmen will. Soll, denn er sagt, er sei es nicht gewesen. Und deshalb will er, dass sein Verfahren neu aufgerollt wird. In einem sogenannten Wiederaufnahmeverfahren. Die Strafprozessordnung sagt dazu:
Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zugunsten des Verurteilten ist zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten oder in Anwendung eines milderen Strafgesetzes eine geringere Bestrafung zu begründen geeignet sind.
Der Tag, an dem sich für Georgius Spiro alles änderte, war der 15. September 2016.
War ein sonniger Tag. Bin morgens aufgestanden, habe mich fertig gemacht, wollte zu meiner neuen Lebensgefährtin hinfahren, um zusammen zu frühstücken. Und auf einmal standen rundherum schwer bewaffnete Leute und haben mich da aus dem Auto gezerrt, Waffen auf mich gerichtet. Ich wusste nicht, was mir geschieht und keiner erzählte was. Ja, so war der Tag. Und auf einmal war ich bei der Polizeiwache in Gewahrsam.
Seit jenem Tag sitzt er in Haft. Zuerst in Untersuchungshaft, später dann in Strafhaft. Das Landgericht Bielefeld hatte ihn im Mai 2017 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Georgius Spiro seiner Noch-Ehefrau an jenem Tag im September 2016 morgens aufgelauert und sie mit einer Schrotflinte erschossen hatte. Dann, davon war das Gericht überzeugt, floh Georgios Spiro in großer Eile vom Tatort und verlor dabei die Sturmhaube, die er vor und während der Tat getragen hatte. Auch die aus der Waffe ausgeworfenen Patronenhülsen ließ er liegen, genauso wie das Futteral der Waffe, das die Polizei später etwa 80 Meter entfernt vom Tatort im Wald fand. Das Urteil: lebenslängliche Freiheitsstrafe. Die Revision dagegen blieb ohne Erfolg. Das Problem? Verurteilungen von schweren Straftaten werden in der zweiten Instanz nur auf Rechtsfehler überprüft. Die tatsächlichen Umstände der Tat oder neue Beweismittel spielen keine Rolle mehr. Georgios Spiro setzt all seine Hoffnung jetzt in ein sogenanntes Wiederaufnahmeverfahren. Mit dem kann unter ganz engen Voraussetzungen ein rechtskräftig abgeschlossener Prozess noch einmal aufgerollt werden. Wenn zum Beispiel im ersten Verfahren gefälschte Urkunden vorgelegt worden waren. Oder wenn Zeugen oder Sachverständige gelogen haben. Oder, und darauf stützen sich die meisten Wiederaufnahmeverfahren, wenn es neue Tatsachen oder Beweise gibt, die den Verurteilten entlasten. Unterstützt wird Georgios Spiro vom Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strate. Der ist überzeugt davon, dass sein Mandant unschuldig ist.
Er machte mir nicht den Eindruck eines Täters, sondern er machte mir eher den Eindruck eines sehr nachdenklichen Menschen, der verbittert ist über Unrecht, was ihm widerfahren ist, der aber auch nach meiner Auffassung gute Gründe hat, das Urteil, das gegen ihn ausgesprochen worden ist, als Unrechtsurteil oder als Fehlurteil zu begreifen.
Und so hat Strate, nachdem er das Mandat übernommen hat, angefangen, das Urteil auseinanderzunehmen. Gestolpert ist Strate dabei über die beiden Patronenhülsen mit den Fingerabdrücken des Angeklagten, die am Tatort gefunden wurden.
Das war schon merkwürdig, denn jemand, der eine solche Mordtat plant, weiß, dass wenn er dabei, um es salopp zu sagen, erwischt wird, dass er dann mit wenigstens lebenslanger Freiheitsstrafe rechnen muss. Deshalb wird immer sein Bestreben sein, keine Spuren zu hinterlassen, die auf ihn hindeuten.
Deshalb zog der Anwalt einen Waffensachverständigen hinzu. Das Problem? Die sichergestellten Geschosse und Geschossteile waren zwischenzeitlich vernichtet worden. Lediglich Fotos, die allerdings in guter Qualität standen zur Verfügung. Der von Gerhard Strate beauftragte Waffensachverständige kam zu dem Ergebnis, dass die Schrotkugeln, die der Rechtsmediziner aus dem Körper der getöteten Frau entfernt hatte, nicht mit den am Tatort gefundenen Hülsen übereinstimmten. Sie waren zu groß.
Und das ist jetzt die Schlussfolgerung dazu, dass diese Patronenhülsen nichts mit der Tat zu tun hatten, sondern dass sie gezielt am Tatort als Spur gelegt worden sind.
Gerhard Strate vermutet, dass die Patronenhülsen früher einmal von Georgios Spiro bei der Jagd verwendet worden waren und jetzt vom wahren Mörder platziert worden waren, um Spiro zu belasten. Dazu passt, dass auch schon im ersten Prozess festgestellt wurde, dass die Patronenhülsen teilweise angerostet waren.
Das führt natürlich zu weiteren Spekulationen, wer denn nun wirklich der Täter war. Diese Frage kann und will ich nicht beantworten.
Auf dieses Gutachten und ein weiteres, das die Ergebnisse bestätigt, stützt Gerhard Strate jetzt seinen Antrag auf Wiederaufnahme. Und Georgios Spiro seine ganzen Hoffnungen.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Hoffnungen sind nicht groß. Natürlich sind die Hoffnungen groß.
Kraft zieht er, so sagt der 57-Jährige, vor allem aus der Unterstützung durch Familie und Freunde, aber auch durch seine Mitarbeiter und Geschäftspartner.
Die alle an mich glauben und mich unterstützen, meine Unschuld zu beweisen.
Gerhard Strate, der Verteidiger von Georgios Spiro, ist seit über 40 Jahren im Geschäft. Er ist einer der bekanntesten Rechtsvertreter in Wiederaufnahmeverfahren. Pro Tag bekomme er 1 bis 2 Anfragen, ob er das Mandat in einem Wiederaufnahmeverfahren übernehmen wolle, erzählt Gerhard Strate in seinem Hamburger Büro.
Aber im Schnitt kann ich ein Wiederaufnahmeverfahren während eines Jahres machen. Also Wiederaufnahmeverfahren brauchen schon sehr viel Zeit.
Ich habe ein Verfahren in München, das zieht sich auch schon jetzt wenigstens 2 Jahre hin und es wird auch noch einige Zeit dauern, bis eine Entscheidung des Oberlandesgerichts kommt. Wenn die negativ sein sollte, wird natürlich zu erwägen sein, auch wieder das Bundesverfassungsgericht anzurufen, dann dauert das Ganze 3 Jahre.
Auch deshalb wählt Gerhard Strate die Fälle, die er übernimmt, sorgfältig aus. In den meisten seiner Fälle arbeitet Gerhard Strate pro bono. Die Mandanten müssen nichts oder nur wenig zahlen. Die Wiederaufnahmen seien so etwas wie ein Hobby für ihn, sagt er. Das kann er sich leisten, weil seine Kanzlei viele andere lukrative Mandate, vorwiegend aus dem Wirtschaftsstrafrecht, hat. Und auch wenn er die 70 bereits überschritten hat, ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Etwa 1 Million Verfahren landen in der Bundesrepublik jährlich bei den Strafgerichten. Davon sind ungefähr 1000 Anträge auf die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens. Wie viele Wiederaufnahmeverfahren letztendlich erfolgreich sind, darüber gibt es jedoch keine Statistik. Thomas Fischer war viele Jahre lang Strafrichter, zuletzt als Vorsitzender des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs. Er meint, dass eine Ursache für mögliche Fehler die starke Position des Richters in unserem Strafprozesssystem sein könnte.
Also das Gericht hat nicht nur eine außerordentlich starke Stellung, sondern auch ein Übermaß an Verantwortung bei uns und ein Übermaß auch an Beurteilungskompetenz. Das ist, ich will nicht sagen ein Fehler, aber das ist jedenfalls eine Fehlerquelle.
Denn das Gericht bzw. der Richter führt nicht nur die Verhandlung, sondern muss selbst aktiv das Verfahren vorantreiben.
Das heißt, das Gericht bekommt eine Anklage rein, beurteilt diese Anklage auf der Grundlage der Aktenlage und sagt dann, ja, wir halten diese Anklage für hinreichend wahrscheinlich. Das heißt, es besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die Beschuldigung stimmt und der Angeschuldigte verurteilt werden wird. Und dann wird das Hauptverfahren eröffnet und man geht mit diesem eigenen Beschluss in die Hauptverhandlung als Richter. Das heißt, man hat selbst schon unterschrieben, es besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit zur Verurteilung.
In der Hauptverhandlung gilt dann aber die Unschuldsvermutung. Das Gericht muss objektiv Beweise erheben und bewerten und vorurteilsfrei über den Fortgang des Verfahrens entscheiden.
Und das sind natürlich eigentlich Überforderungen der menschlichen Psyche. Das weiß auch jeder. Es steht halt im Gesetz, dass man sich davon nicht überfordert fühlen soll. Und deshalb wird gesagt, Richter können das, weil sie es können sollen. Aber ob sie es im Einzelfall können, ist ja gerade die große Frage.
Und es gibt weitere Faktoren, die eine Rolle spielen, so Thomas Fischer. Dass zum Beispiel auch Richter eher dazu neigen, vorherige Entscheidungen nicht mehr in Frage zu stellen.
Das ganze Verfahren läuft ja schon darauf hinaus, dass der beschuldigt wird, auch der ist, der Täter war. Da sagt die Staatsanwaltschaft, sagt ja, die Polizei hat doch nicht umsonst so eine dicke Akte angelegt. Und das Gericht sagt, die Staatsanwaltschaft hat ihn doch nicht umsonst angeklagt. Und dann sitzt er halt im Gerichtssaal, der Beschuldigte, und alle denken irgendwie jedenfalls untergründig, der sitzt ja nicht umsonst da auf der Anklagebank. Das ist ja kein weißes Blatt Papier, die Hauptverhandlung, sondern da ist ja jede Menge Vorentscheidungen schon gefallen.
Trotzdem werden seiner Meinung nach in der Strafjustiz letztlich nur wenige Fehler gemacht. Das könne man auch an der hohen Akzeptanz ablesen, die die Urteile in der Regel genießen. Selbst bei den Betroffenen. Deshalb findet er es auch richtig, dass Wiederaufnahmeverfahren nur in ganz engen Grenzen möglich sind. Es habe seinen Sinn, dass Urteile irgendwann rechtskräftig und damit grundsätzlich unangreifbar werden.
Es soll das eintreten, was man Rechtsfrieden nennt. Und hinter diese Entscheidung, hinter diesen Schlussstrich nochmal zurückzugehen und zu sagen, so jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das muss, damit es nicht ins Chaos läuft, muss es zwangsläufig eine hohe Hürde sein.
Bevor ein Strafprozess tatsächlich noch einmal aufgerollt wird, gibt es deshalb noch eine Art Vorverfahren, in dem in einem ersten Schritt die Zulässigkeit und in einem zweiten die Schlüssigkeit des Wiederaufnahmeantrags geprüft wird. Durch ein Gericht, das bisher mit der Sache noch nicht befasst war. Bereits hier scheitern die meisten Anträge, weiß Carsten Mommsen, Strafrechtsprofessor an der Freien Universität Berlin.
Sie scheitern teilweise am Formerfordernis, weil Anträge einfach so gestellt werden, ohne dass man sich mit den gesetzlichen Vorgaben vertraut macht, ohne anwaltliche Vertretung. Aber der entscheidende Schritt ist im Grunde genommen diese Schlüssigkeitsprüfung, weil da dem prüfenden Gericht ein relativ großes Ermessen eingeräumt wird, die Erfolgsaussichten zu bewerten. Und natürlich neigen Gerichte nicht dazu, die Arbeit ihrer Kollegen und Kolleginnen als schlecht oder schlampig einzuordnen. Das ist natürlich immer ein Stück weit damit verbunden. Aber das ist der entscheidende Punkt, das Nadelöhr, diese Schlüssigkeitsprüfung.
Und selbst wenn dieses Gericht meint, die neuen Beweise würden die Unschuld des Verurteilten sehr wahrscheinlich erscheinen lassen, kann die Wiederaufnahme scheitern. Denn das Gericht, das den Prozess dann noch einmal führt, ist wiederum ein anderes. Und das kann ganz frei alle Beweise, die B- und die Entlastenden, neu würdigen. Für Carsten Mommsen sollte eine Korrektur möglicher Fehler aber viel früher ansetzen. Nämlich schon dann, wenn gegen eine Verurteilung ein Rechtsmittel eingelegt wird.
Ich glaube, da liegt der eigentliche Kern des Problems. Wir haben ein Rechtsmittelsystem, was nicht darauf ausgerichtet ist, falsche Tatsachenfeststellungen zu korrigieren.
Dass ausgerechnet bei schweren Straftaten nur eine Revision möglich ist, die das Urteil der ersten Instanz dann auch nur auf Rechtsfehler überprüft, nicht aber auf Fehler beispielsweise bei der Beweisführung, hält Mommsen für falsch.
Das hat historische Gründe, die uns zu einem anderen Reformthema bringen. Die Ermittlungsmaßnahmen und vor allem die Hauptverhandlung werden in Deutschland nicht inhaltlich dokumentiert in aller Regel. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit, die Tatsachenfeststellungen oder den Weg, den ein Gericht nimmt, um zu den Tatsachenfeststellungen zu kommen, zu überprüfen.
Der Rechtsprofessor hofft daher, dass es bald möglich ist, Strafprozesse per Video aufzunehmen oder zumindest im Wortprotokoll zu dokumentieren.
Ich glaube, Dokumentation ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann Neujustierung des Rechtsmittelsystems, entweder über Erweiterung der Revision oder über Erweiterung der Wiederaufnahme.
Bei der Regelung, auf die sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt haben, geht es nicht um jene, die unschuldig verurteilt, sondern um jene, die schuldig freigesprochen sind. Die bisherigen Möglichkeiten, die hier die Staatsanwaltschaften haben, um solche Verfahren wieder aufzurollen, sollen bei nicht verjährbaren Taten erweitert werden.
Wir meinen, dass es schreiendes Unrecht ist, wenn neue Tatsachen, neue Untersuchungsmethoden nachweisen, dass eine Person einen Mord begangen hat, die aber freigesprochen worden ist, diese Person, nur weil die Tathinweise, die Beweise nicht vorlagen im Zeitpunkt des ersten Prozesses.
Sagt Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Bei Mord und Völkermord soll es deshalb künftig möglich sein, auch Verfahren, die mit einem Freispruch geendet haben, wieder aufzurollen, wenn es neue erhebliche Beweise gibt. Oder aber Beweise, die bereits vorhanden waren, erst jetzt mit der modernen Technik genau untersucht werden können. Zum Beispiel bei alten DNA-Spuren. Die können heutzutage viel besser ausgewertet werden als noch vor Jahrzehnten. Das Problem? Eigentlich gilt das Prinzip, dass niemand wegen einer Sache zweimal vor Gericht gestellt werden kann. Deshalb ist auch Rechtsprofessor Carsten Mommsen grundsätzlich gegen eine solche Neuregelung.
Wir haben hier Artikel 103 Grundgesetz mit der Festschreibung der Rechtskraft, die natürlich auch gerade zugunsten der Verurteilten und auch der Freigesprochenen dient. Das Ganze soll dazu dienen, dass Rechtsfrieden eintritt, dass man eben nicht sein Leben lang damit rechnen muss, dass ein Verfahren nach Freispruch wieder aufgerollt wird.
Andere Rechtswissenschaftler sehen das aber anders, erklärt Johannes Fechner.
Wir haben sehr intensiv mit Experten, Professoren diese Thematik beraten. Manche sagen, das kann man rückwirkend auch ohne Grundgesetzänderung machen, eine solche Regelung. Andere sagen, es geht gar nicht. Manche sagen, man braucht eine Grundgesetzänderung.
Georgius Spiro dürfte diese Diskussion nur wenig interessieren. Er hofft darauf, dass die Justiz bald erkennt, dass ihm Unrecht geschehen ist.
Das war das Feature von Peggy Fiebig über Justizirrtümer.